Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Freigeistiger Moralismus, macht das Molière zum Klassiker? Für welche Mode stand Nino Cerruti und wie vermisst Kunst die Zeit? Liebe und Intrige, Betrug, Geiz, Erziehung, Frömmelei, Weltschmerz, Heuchelei und Misanthropie, alles Menschliche hat Molière im 17. Jahrhundert entlarvt. Bis heute gehören die Komödien des Franzosen, der heute vor 400 Jahren aus der Taufe gehoben wurde, zu den meistgespielten Stücken, wurden zu Spielfilmen und Comics. Warum? Vielleicht hat Ulrich Mattes, der am Deutschen Theater Berlin derzeit Alceste, den Menschenfeind, spielt, eine Erklärung dafür. Schönen guten Abend.
Ja.
Lachen wir noch heute über Molières Figuren, weil er sie so gewitzt in Szene gesetzt hat, oder lachen wir, um über uns Menschen nicht weinen zu müssen?
Na, ich würde sagen, zunächst mal war er ja ein eindeutiger Komödienautor, doch anders als Shakespeare, der sozusagen immer in die Tragik, das Komische und umgekehrt ins Komische, die Tragödie, mit hineingeschrieben hat. Er war ja selber Theaterdirektor und Schauspieler und er war ein Meister auch der schnell geschriebenen Farce. Insofern, natürlich nimmt er uns Menschen aufs Korn in seinen Stücken. Er macht sich lustig über uns, aber er geht nie so weit, dass wir außer so einem kurzen, jähen Erschrecken über uns wirklich in Abgründe gerieten. Das glaube ich, das tut er nicht. Manche seiner Inszenatoren versuchen das sozusagen, aber ich finde es schwer bei Molière. Er geht schon in die Tiefe, aber nicht in eine solche Tiefe, die wirklich einen erschüttern kann. Molière ist jemand, der, glaube ich, wusste, wie die Menschen ticken. Er hat sie an ihren Schwächen gepackt. Er war selber, das weiß man über ihn allemal, auch nicht ohne Schwächen. Und ja, also insofern ist dieses gleichzeitig Kritische und Vergnügliche etwas, was ihn eben zu einem Klassiker unserer Bühnen gemacht hat.
Die Rolle, die Sie jetzt gerade in Berlin spielen, wie legen Sie die denn an? Geht es da vor allen Dingen um einen Moralisten oder um einen großen Freigeist?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das schließt sich nicht aus gegenseitig. Das Vertrackte daran ist, und gerade erst neulich habe ich da auch mit Bekannten in der Kantine gesprochen, ist diese Figur nun eigentlich sympathisch oder unsympathisch? Finden wir dieses Unkonventionelle immer sich selber darauf verpflichten, immer nur die Wahrheit zu sagen, immer ehrlich zu sein, keine Konventionen zu erfüllen? Ist das nicht auch was Unsoziales? Sind wir nicht dadurch, dass wir sozial bedürftig sind und nicht auf einer einsamen Insel leben und Sehnsucht danach haben, mit anderen Menschen in innige Zusammenhänge, in Liebe, in Freundschaft, in familiären Konstellationen zu kommen, sind wir nicht sozusagen zur Notlüge verpflichtet? Und über all das denkt Molière oder lässt uns auch mit nachdenken in diesem Stück. Insofern glaube ich, ist er schon Moralist, aber er ist auch Freigeist, beides. Ich bin als privater Ulrich Mattes nicht auf Seiten der Figur, die ich spiele. Ich finde, der Alceste, der Menschenfeind, der benimmt sich auch ziemlich chauvinistisch und ziemlich daneben. Das ist ja auch die komische Wirkung, die sie erzielen. Das tun alle Figuren. Also der Tartuffe ist ja ein entsetzlicher Frömmler. Findet man den eigentlich unmöglich? Oder ist der nicht auch irgendwie sexy und ulkig in seinem Getue?
Zeichnet dann für Sie den wirklichen Klassiker aus, dass Sie sich noch darüber unterhalten, wie Sie was zu werten haben?
Ja.
Wer wo steht?
Ja, das stimmt. Ja, na klar. Wir hatten neulich ein Gastspiel und da kam auch ein Ehepaar. Und ich glaube, die haben etwas übertrieben, aber die haben sogar gesagt, wir haben uns 3 Stunden gestritten, obwohl wir glücklich miteinander verheiratet sind, weil wir völlig unterschiedlicher Ansicht darüber waren, wie man dieses Stück jetzt interpretieren möge. Und das fand ich toll. Ich glaube, das schafft man wirklich nur mit einem Stück, was einen wirklich einfach was angeht, was einen als Mensch, als empfindendes und als denkendes Wesen, die wir ja alle mehr oder weniger nun mal sind, was mit einem macht, was einen betrifft, was einen angeht, was einen lebendig hält. Das ist das Tolle an Molière und das gilt ja für alle Stücke.
Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich erleichtert oder beunruhigt sein sollte, denn das, was Sie sagen, bedeutet ja irgendwie auch, die Welt hat sich in den letzten 400 Jahren sehr verändert, der Mensch offensichtlich nicht.
Ja, ich glaube, ein bisschen erleichtert und ein bisschen beunruhigt, aber ich glaube eher erleichtert. Ich würde sagen, an den ganzen Konflikten, die man im kleinen Mikrokosmos wie in der Gesellschaft hat, kann man doch sehen, dass natürlich sich eine Gesellschaft, Gott sei Dank, verändert. Wir leben in einer Demokratie und nicht mehr in einer Diktatur wie vor 70 Jahren. Die Rolle von Mann und Frau hat sich eindeutig zum Besseren verändert. Es hat sich ganz und gar zum Besseren verändert, die Haltung gegenüber Minderheiten, zumindest in unseren Breitengraden. Aber die Menschlein mit ihren Charaktereigenschaften, mit ihren Schwächen, mit ihren auch liebenswerten Schwächen und auch nicht so liebenswerten Schwächen, die zum Teil einfach boshaft und schrecklich und den anderen marternd sind, an diesen menschlichen Grundeigenschaften, das wage ich mich jetzt mal vor, da hat sich in diesen 400 Jahren nicht so viel dran geändert. Und das ist gleichermaßen, wie Sie es vorhin in Ihrer Frage so schön gesagt haben, das ist gleichermaßen erleichternd, aber auch ein bisschen beunruhigend, dass sich daran in 400 Jahren nichts geändert hat.
Molière hat ja kein Blatt vor den Mund genommen. Wir befinden uns aber jetzt in einem sehr korrekten, woken 21. Jahrhundert. Muss der Molière mit seinem Schimpfen, mit seiner Boshaftigkeit und mit seiner Bissigkeit auf der Bühne unbedingt so bleiben, wie er ist?
Ja, und zwar natürlich, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Ich danke Ihnen, der Schauspieler und Präsident der Deutschen Filmakademie Ulrich Mattes über Molière, der heute vor 400 Jahren seinen Geburtsnamen Jean-Baptiste Poquelin erhielt. Herr Mattes, schönen Abend, vielen Dank.
Gerne, tschüss.
Cerutti, der Name eines italienischen Modeimperiums und seines Schöpfers, Nino Cerutti. Mit 91 Jahren ist der Sohn eines Stofffabrikanten aus dem Piemont gestorben, 55 Jahre, nachdem er seine erste Boutique in Paris eröffnet hat. Oliver McConnell ist Studiengangsleiter Modemanagement an der Hochschule für Wirtschaftswissenschaften Berlin. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Für welche Mode stand Nino Cerutti?
Also Nino Cerutti hatte nie jetzt eine stilistische Handschrift, sondern er stand für ein italienisches Geschäftsmodell. Er hat als allererster sehr viele Untermarken gegründet und damit auch ein ganz breites Publikum erreicht mit italienischer Qualitätsarbeit.
Qualitätsarbeit heißt, das war handwerklich gut gemacht oder worauf legte er Wert?
Die Italiener, die haben ja sehr, sehr früh angefangen, also Made in Italy hieß immer eine Qualität. Das heißt also, die ganzen Fertigungen, die da gemacht wurden, waren immer von einer ganz besonderen Güte. Und das hat Nino Cerutti in eine sehr breite Masse getragen, sicherlich auch aufgrund seines Backgrounds.
War er also tatsächlich eine Marke und gar kein Modemacher im Sinne des Wortes?
Doch, im Grunde genommen, also was Nino Cerutti sicherlich gemacht hat, und das ist auch dem Haus sehr, sehr hoch anzurechnen, ist, dass er es geschafft hat, den italienischen Stil sehr kommerziell, und das meine ich jetzt gar nicht mal in einem negativen Sinn, sondern sehr breit verständlich auch der Masse näher zu bringen. Das heißt, er hat also auch nie in einem ganz teuren Segment gearbeitet, sondern es war immer so mittelhochpreisig. Er war eigentlich immer ein Verfechter wirklich italienischen Lebensstils, aber auch eine Vermittelbarkeit von italienischer Mode in eine breite Bevölkerungsschicht. Das heißt, Nino Cerutti hat man immer verstanden, man war nie überfordert und man stand auch nie vor irgendwelchen Kreationen von Nino Cerutti und sagte, wer soll das denn tragen? Es war immer sehr, sehr verständlich. Übrigens wie Armani auch, das ist bei den Italienern so ein bisschen immanent, sehr schlau auch ein Geschäft entwickelt, ein sehr gutes und nachhaltiges Geschäft mit vielen Preisranges, wo eben auch Leute mit unterschiedlichen Geldbeuteln sich trotzdem diesen sogenannten italienischen Schick eben auch leisten konnten.
Ich habe aber auch gelesen, Nino Cerutti sei es zu verdanken, dass Frauen und Männer auf demselben Laufsteg die neuesten Kollektionen präsentierten. Also gehört das auch zum Marketing?
Er hat das jetzt nicht gemacht, um eben, sage ich mal, eine Genderneutralität irgendwie. Also so modern war Nino Cerutti nicht. Er hat zwar Männlein und Weiblein auf den Laufsteg gebracht, aber ich glaube, das war eher, um Kosten zu sparen.
Und warum hat er Armani mit ins Boot geholt?
Ich denke mal, da war auch ein finanzielles Interesse mit dabei. Aber die beiden, also sowohl Armani als auch Nino Cerutti, ticken schon in der Art und Weise, wie sie ihr Unternehmen aufgebaut haben, in einer ähnlichen Richtung. Und das ist eben eine grundsätzliche Idee, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen mit unterschiedlichsten Marken ganz, ganz vielen Menschen mit unterschiedlichen Möglichkeiten, Geld auszugeben, eben gangbar zu machen. Das ist im Grunde genommen eine sehr businessmäßig eine sehr schlaue Idee.
Mit 91 Jahren ist er heute gestorben. Schon vor einigen Jahren hat er die Leitung des Labels abgegeben. Ist das jetzt noch so ein Mann, so ein Grand Seigneur der alten Generation, oder gehört er eben, weil er vor allen Dingen unternehmerisch dachte, sowieso in eine andere Kategorie?
Also unternehmerisch denken sicherlich heute auch noch viele. Ich kann mich, da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ein bisschen persönlich dran erinnern, in den späten 80er Jahren, als ich so meine, sag ich mal, Feuertaufe in der Mode hatte in Paris, wo ja Nino Cerutti auch groß geworden ist, da war er einfach auch schon ein Grand Seigneur. Man darf jetzt wirklich nicht unterschätzen, dass Kontinuität in der Mode, so wie Nino Cerutti sie liefern konnte, eine absolute Ausnahme ist und auch viel, viel Talent erfordert. Und ich kann mich erinnern, dass Nino Cerutti über einen unglaublich langen Zeitraum sehr kontinuierlich sehr hohe Qualität liefert. Und das ist schon eine große Leistung.
Oliver McConnell, vielen Dank für die Erinnerung und die Einordnung. Heute ist er im Alter von 91 Jahren gestorben. Von Jena ging Claudia Bauer nach Halle. Seit 6 Jahren ist die 56-Jährige mit ihrer Vorliebe für Pappmaché-Köpfe Hausregisseurin in Leipzig und war vorletztes Jahr mit ihrer Inszenierung Süßer Vogel Jugend von Tennessee Williams Gast beim Berliner Theatertreffen einmal mehr. Nun hat Claudia Bauer zum ersten Mal in Wien inszeniert und hat sich gleich an einen österreichischen Säulenheiligen gemacht. Ernst Jandl.
1. Ob er noch was essen wolle?
2.
Ob sie auch tatsächlich satt sei?
4.
Das Geschirr werde sie rasch noch abwaschen.
5.
Er werde das auch gern selber tun.
6.
Sie wolle Unreines nicht zurücklassen.
8.
Er hätte es nachher schon selber getan.
9.
Sie sei aber schon fertig damit.
10.
Alles tue sie immer so rasch.
11.
Trotzdem habe sie es ordentlich getan.
So klang's heute am Wiener Volkstheater. Humanistä nach Ernst Jandl. Martin Pesel war für Fazit in der Premiere. 1976 wurden die Humanisten in Graz aufgeführt, eben von Jandl. Ein österreichischer und ein deutscher Nobelpreisträger breiten ihr ganzes elitäres Bildungsbürgertum aus, um sich die Welt schön zu reden. Im Probenausschnitt jetzt waren eine Frau und ein Mann zu hören, und zwar in einem sehr alltäglichen Paardialog. Was hat das jetzt noch mit Jandl zu tun?
Auch dieser Dialog stammt von Jandl. Aber keine Sorge, die vermeintlichen Humanisten, die Nobelpreisträger, kommen vor. Die werden von Elias Eilinghoff und Julia Franz Richter gespielt, im körperlich größten und kleinsten Mitglied des Ensembles, was an sich schon einen recht komischen Effekt hat. Diese beiden sprechen bei Jandl bevorzugt im Infinitiv, einschließlich der wunderbaren Dialogzeile: Ich sein ein Nobelpreisen, ich auch sein ein Nobelpreisen. Das alles passiert aber erst im zweiten Teil des Abends. Das, was wir gerade gehört haben, war der Anfang dieser Collage, ein Ausschnitt aus dem Stück Aus der Fremde von Jandl. Das ist eine Sprechoper, die ihrerseits komplett in der indirekten Rede geschrieben ist, also in der dritten Person Konjunktiv. Und die bildet so ein bisschen den Rahmen für diesen Abend, in dem verstreut auch einzelne Gedichte des Lyrikers zu hören sind. Und was alle diese Texte zusammenhält, neben der Regie von Claudia Bauer natürlich, ist, dass sie von Peer Beierlein vertont wurden. Es ist ein Musiktheater. Das Volkstheater hat eigens einen Orchestergraben eingerichtet und zu Beginn kommen da ganz klassisch wienerisch im Frack der Schlagzeuger und der Cellist, begleitet von höflichem Applaus, herein und sogar eine Dirigentin, die allerdings weniger die Musiker dirigiert als das Ensemble auf der Bühne.
Zieht Claudia Bauer am Original angelehnt heute Abend nationale Grenzen oder worauf fokussiert sie sich in ihrer Inszenierung?
Naja, es hilft schon, dass unter anderem ein Schauspieler dabei ist, Samuel Stojanov, der in Österreich aufgewachsen ist. Der hebt bei seinen Sprechstellen ganz hörbar die spezielle Wiener Hintergründigkeit besonders hervor. Aber auch alle anderen grooven sich ganz hervorragend auf den Jandl-Sound ein. Also die Dichotomie Deutsch-Österreichisch spielt nicht so sehr eine Rolle. Es ist vielfach aber so, dass Sprache und Spiel voneinander getrennt sind. Also bei der Stelle, die wir gerade gehört haben, müssen Sie sich vorstellen, da sitzen die beiden Figuren aus der Fremde, eine Schriftstellerin und ein Schriftsteller, und bewegen sich. Der Text wird aber von der Seite eingesprochen und sie bewegen sich nur dazu. Das Ganze findet auch in einer teils ziemlich unwirklichen Körperlichkeit statt. Man hat oft das Gefühl, die Gliedmaßen der SchauspielerInnen wollen gleichzeitig in verschiedene Richtungen. Und die Orchestermusik verstärkt natürlich noch die Künstlichkeit des Ganzen mit dem absolut grotesken Höhepunkt, dass Hasti Molavian, die erste Opernsängerin, die das Volkstheaterfest im Ensemble hat, Jandl als Arie in schwindelerregenden Höhen singt.
Und das Ganze aber dann bitte nicht mit Pappmaché-Kopf, oder?
Nein, kein einziger Pappmaché-Kopf auf der Bühne. Das scheint sich Claudia Bauer in Österreich nicht zu trauen. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hat sie in Graz einen Werner Schwab-Text inszeniert und da kamen, soweit ich mich erinnern kann, auch keine Köpfe vor. Was es gibt, was sie aber zum Glück nicht so exzessiv einsetzt wie zum Beispiel Susanne Kennedy, sind Masken, die das komplette Gesicht bedecken. Das gibt den Figuren so eine gewisse Austauschbarkeit, damit alle aus dem Ensemble in denselben Figuren mal vorkommen können.
Das Wiener Volkstheater hat auf seiner Homepage versprochen, Jandl garantiert ohne Ottos Mops. Sind diese Textcollagen heute Abend anstrengend?
Ottos Mops hat tatsächlich nicht gekotzt, aber gerade weil Sie den ansprechen, Ernst Jandl ist ja auch für konkrete Poesie bekannt. Aber selbst da, wo die Sprache droht, komplett dekonstruiert zu werden, bemüht sich Claudia Bauer sehr, Bilder zu finden. Fast jede Zeile, die gesprochen wird, versucht eine Schauspielerin oder ein Schauspieler in Pantomime umzusetzen. Ein bisschen wie bei so einem Gesellschaftsspiel. Also Anstrengung kommt keine Sekunde auf, weil hier die Musikalität von Jandls Texten in den Vordergrund gestellt worden ist.
Hat Claudia Bauer sie überzeugt oder hat sie sich womöglich mit Jandl gerade in Österreich denn doch verhoben? Klingt eigentlich nicht so, was Sie sagen.
Nee, im Gegenteil. Ich finde, es hat Claudia Bauer richtig gut getan, dass sie es nicht mit einem dramatischen Stoff zu tun hatte, wie sonst meistens, sondern ja mit Lyrik, mit verspielter österreichischer Sprachkritik. Da hat sie auch ihr handwerklich großes Können gezeigt. Und ein bisschen habe ich mir immer die Regisseurin vorgestellt, wenn ich dieser zackigen Dirigentin im Orchestergraben zugeschaut habe.
Martin Pesel, nach der Premiere von Humanistä am Wiener Volkstheater. Die nächsten Vorstellungen sind am 19., 28. und 29. Januar.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Kulturstaatsministerin Roth schaltet sich in die Auseinandersetzung um möglichen Antisemitismus bei der Kunstausstellung Documenta ein. Den Vorwürfen, die derzeit in der Presse diskutiert würden, müsse und werde die Documenta nachgehen, erklärte Roth auf Anfrage des Deutschlandfunks. Sie habe in dieser Frage Kontakt mit den Trägern der Documenta, dem Bundesland Hessen und der Stadt Kassel, aufgenommen. Für Montag sei ein Gespräch geplant, um über die notwendige Überprüfung der Vorwürfe zu beraten. Ein Bündnis gegen Antisemitismus aus Kassel hatte den Verantwortlichen vorgeworfen, die bevorstehende Documenta 15 als Plattform für israelfeindliche und antisemitische Positionen zu missbrauchen. Die Kritik richtet sich unter anderem gegen zwei Mitglieder der Findungskommission. Die 15. Ausgabe der weltbekannten Kunstausstellung beginnt am 18. Juni dieses Jahres. Die künstlerische Leitung hat dieses Mal das Kunstkollektiv Ruan Grupa aus Indonesien. Der Berliner Antisemitismusbeauftragte Salzborn hat Vorschläge zur Umbenennung von Straßen und Plätzen verteidigt. Er teile nicht den Eindruck, dass durch Umbenennung historische Erinnerungen verloren gingen, sagte Salzborn der Berliner Morgenpost. Der Deutsche Städtetag habe im Frühjahr 2021 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Straßennamen eine hohe Form der Ehrung seien. Deshalb müssten sie in der Gegenwart kritisch überprüft werden. Eine von Salzborn in Auftrag gegebene wissenschaftliche Studie sah bei 290 Straßen- und Platznamen in Berlin problematische antisemitische Bezüge. Als Resultat wurde in einer Vielzahl der Fälle eine Namensänderung empfohlen. Dazu gehören die Treitschke-Straße und die Pacelli-Allee, aber auch alle Martin-Luther-Straßen sowie die Otto-Dibelius-Straße. Nach Vorwürfen übergriffigen Verhaltens gegen Mitwirkende der populären Castingshow The Voice of Holland hat der Sender RTL Nederland die Ausstrahlung bis auf Weiteres ausgesetzt. Wie RTL mitteilt, geht es um ein sexuell grenzüberschreitendes Verhalten und Machtmissbrauch. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe von Frauen trat der Bandleader Jeroen Rietbergen, der Lebensgefährte der auch in Deutschland bekannten Showmasterin Linda de Mol, zurück. Rietbergen sagte, er habe erkannt, dass er Fehler gemacht habe. Über seinen Anwalt bat er die Frauen um Entschuldigung. Das vom niederländischen TV-Produzenten John de Mol entwickelte Castingformat The Voice ging 2010 an den Start. Die daran angelehnte deutsche Version The Voice of Germany gibt es seit 2011.
Komme, was da wolle. Das Filmfestival Max-Ophüls-Preis hat durchgehalten. Morgen wird die 43. Ausgabe eröffnet. In 4 Wettbewerben machen junge deutschsprachige Filmemacher wieder auf sich aufmerksam. Das Publikumsfest verzichtet dieses Jahr nicht mehr auf seine Gäste. Wer nicht von der Couch aus gucken will, kann in eines von 9 Kinos gehen. Am Telefon ist Chefin Svenja Böttger. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Everything Will Change heißt der Eröffnungsfilm von Martin Persil morgen Abend. Die Geschichte spielt 2054. Ist das klassische Science Fiction?
Klassisch gar nicht, aber ich mag auch das Wort nicht so gern, denn ich finde, Martin Persil schafft mit seinem zweiten Film wieder ein tolles Kunstwerk, uns halt seine Version der Zukunft zu zeigen und auch eine ganz tolle Bildsprache dafür zu finden, wie er sich in dem Fall 2054 vorstellt.
Wie stellt er sich denn vor?
Als einen zwar sehr bunten, sag ich mal, visuellen Ort, der aber tatsächlich ganz anderes als jetzt. Es geht viel darum, dass bereits 2054 junge Menschen zum Beispiel nicht mehr wissen, was eine Giraffe ist. Er geht ins Antiquariat, findet ein Bild, wo eine Giraffe abgezeichnet ist und fragt sich, was denn das wohl sein könnte.
Oh je.
Und zeigt uns sehr deutlich, dass in den nächsten 30 Jahren das Artensterben und auch der Klimawandel global uns so extrem betreffen wird, dass wir bereits in der nahen Zukunft, nicht eben in der 400, 500 Jahren Zukunft, bereits eine Welt haben, die wir so gar nicht mehr kennen.
Ein Spielfilm also, der sehr in unsere Zeit passt.
Absolut. Und vor allem ein Spielfilm, der sich natürlich auch dokumentarischen Elementen bedient. Deswegen ist es auch ein sogenannter Hybridfilm, was wir auch sehr schön finden. Denn Martin Persil hat ja auch in seinem ersten Werk, in seinem Debüt mit This Ain't California, eine gute Kontroverse losgetreten. Jetzt wieder ein Hybrid mit dokumentarischen Mitteln und uns halt eigentlich so ein bisschen auch vor Augen führt, was eigentlich aktuell in unserer Zeit jetzt passiert, dass wir sehen und jedes Jahr die besten und die leider auch traurigen Listen lesen, welche Arten aussterben und man so ein bisschen das Gefühl hat, es rauscht so an einem vorbei im Alltag und wir nehmen im Moment zu wenig wahr, was eigentlich gerade passiert, denn das Artensterben ist wirklich schon sehr, sehr groß und sehr alarmierend. Und sein Film möchte einfach ein bisschen aufrütteln.
Als ich mir die Spielfilme im Wettbewerb angesehen habe, habe ich gedacht, die kreisen irgendwie alle, um das persönlich richtige Leben zu finden und sich selbst zu ermächtigen. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist eine schöne Umschreibung. Also man merkt, dass es genau darum geht, wo stehe ich, wer bin ich und wo will ich auch vielleicht sein. Es geht sehr viel auch um Gesellschaftsthemen, die jetzt natürlich durch die Pandemie halt auch so ein Brennglas erlebt haben, dass es halt auch ja viel auch um Beziehungen geht, auch untereinander. Ja, es ist eine sehr schöne Umschreibung, die Sie gefunden haben.
Wir leben ja weiter in einer besonderen Zeit. Wurden für dieses Jahr eigentlich weniger oder mehr Filme eingereicht?
Tatsächlich ein bisschen weniger. Also wir hatten eigentlich mit mehr weniger gerechnet, gerade im langen Bereich. Wir haben weniger Einreichungen bekommen. das ist auch ein Punkt, wo wir auch gerne mit drauf aufmerksam machen wollen in diesem Jahr, dass der Nachwuchsfilm es tatsächlich super schwer hat, im Moment an Gelder zu kommen, um ihre Projekte realisieren zu können. Und das nach, sag ich mal, dem ersten Jahr, was wir immer so 2020 als Filmstau bezeichnet haben, weil viele Filmfestivals ihre Programme verkleinern mussten, die Kinos lange zu waren, gab es einfach wenig Kinostarts, wenig Festivalpremieren. Kommt jetzt leider in dem Sinne der Filmstau in der Finanzierung und die Filmlehre im Kino- und im Festivalbereich, die wir vor allem deutlich im Nachwuchs merken und vor allem auch in freien Produktionen. Also wir haben ja sowohl Produktionen aus dem eher Hochschulumfeld und wir haben sehr viele freie Produktionen. Und wir merken, dass gerade bei den freien Produktionen die Zahl sehr, sehr runtergeht, was bei uns eingereicht wird. Und das zweite Problem, was wir auch sehen, ist, dass viele in der Postproduktion auch jetzt im Moment Probleme haben, dass entweder die Finanzen ausgehen und oder dass halt auch im Team Corona ausbricht und dann sich halt einfach die Zeiten verzögern, bis wann man wieder einen Slot bekommt, um seinen Film fertig irgendwie mischen zu können, schneiden zu können, den Sound bearbeiten zu können.
Nun hat auch das Festival in Saarbrücken im letzten Jahr das Streamen für sich entdeckt. Was haben Sie zusammen mit Ihrem Team bis zu diesem Januar im Guten wie im Schlechten fürs Kino, fürs Festival machen dazugelernt?
Eine große Frage. Wir haben für uns eine Antwort gefunden, wie wir ein Modellprojekt machen wollen. Klares Ziel, wir möchten zurück in die Kinos, denn dort gehört unser Filmnachwuchs hin und die Talente und die Filme sowieso auf die große Leinwand. Und dass wir aber natürlich auch der Pandemie in dem Sinne Tribut zollen, dass natürlich klar ist, wir haben Einschränkungen im Kino, weshalb wir auch ein Online-Angebot haben. Tatsächlich ist es so, wir sind gerade beim Eröffnungsfilm sehr gut, was die Verkaufszahlen betrifft. Sonst wünschen wir uns für jeden, der noch zuhört aus dem Saarland, kommen Sie vorbei. Wir haben auf jeden Fall noch genügend Karten und werden simultan das gleiche Programm zeigen. Das heißt, wir quasi prämieren die Filme mit Gästen vor Ort und mit Publikum im CineStar und übertragen live mit zwei Kameras einen Stream, der an die anderen 8 Kinos geschickt wird, dass man nach dem Film auch das Filmgespräch und, sage ich mal, das Event, was ja ein Filmfestival mit den Premieren ist, miterleben kann.
Wenn ich solche Szenerien erklärt bekomme, dann ziehe ich, Sie können es jetzt nicht sehen, immer nur wieder den Hut vor der vielen Arbeit, die da drin steckt, in großer Ungewissheit. Wie steht das dann für Ihr Saarbrücker Festival, das große, traditionsreiche? Sind denn zumindest die Finanzen gesichert? Sind alle Sponsoren noch an Bord?
Also da haben wir tatsächlich Glück. Man kann sagen, vielen Dank fürs Hutziehen, denn tatsächlich mit diesem Team, was aus 20 bis 25 Leuten im Moment im Kern besteht, sitzen wir wirklich seit 8 Wochen dran, hier alle Hebel in Bewegung zu setzen, uns immer wieder zu verändern, immer wieder an die Bedingungen uns anzupassen. Wir haben das Glück, dass wirklich alle Sponsoren und Förderer geblieben sind und dass auch einige uns ein bisschen erhöht haben und dass wir auch einen großen neuen Sponsor für dieses Jahr einmalig bekommen haben. Was man aber dazu sehen muss, ist, dass auch bei uns die Lage in dem Sinne angespannt ist, dass wir natürlich überhaupt nicht wissen, wie man mit Einnahmen kalkuliert, die natürlich auch zu so einer Finanzkalkulation gehören. Das Land und auch die Stadt Saarbrücken sind hier wirklich tatkräftig dabei, uns unter die Arme zu greifen. Im Bund würde ich mir tatsächlich sehr wünschen, dass Filmfestivals nochmal eine andere Förderung erhalten, denn tatsächlich kriegen wir Filmfestivals keine Neustadt Kultur bisher.
Oha. Svenja Böttger, die Leiterin des Filmfests Max-Ophüls-Preis, das morgen beginnt. Bis zum 26. Januar können alle per Stream mitgucken. Ich danke Ihnen. Toi, toi, toi.
Danke.
Wie ist das mit der Zeit? Vergeht sie oder vergehen wir? Die Kunsthalle Hamburg zeigt in einer neuen Ausstellung, wie Zeit künstlerisch dargestellt und vermessen wird. Annette Schneider über Futura.
Aus einer Emailleschale mit Wasser dampft und brodelt heftiger Theaternebel. Daneben liegt ein aufgerissener Sack Zement. Die aufsteigende Feuchtigkeit wird ihn langsam versteinern. Ein aus schrundigem, aufgeworfenem Material bestehendes schwarzes Loch ist an Stahlseilen quer durch den Raum gespannt und versperrt einem den Weg. Genauso wie ein übermannshohes Rohr aus 8 breiten Ringen. Verbunden sind sie durch farbige Glasplatten, auf die Sternenkarten gezeichnet sind. Das Ganze ist eine sehr fürsorgliche Erfindung des Berliner Künstlers Daniel Janik für seinen Meteoriten, der Milliarden Jahre von seiner Heimat entfernt ist.
Und deshalb habe ich ihm sozusagen sein eigenes Habitat gebaut, wie man das für Haustiere macht. Und das ist jetzt hier die Vorstellung dass durch die acht Ringe, wenn man das als acht Planeten sehen möchte, Planetenbahnen, und ich ihn durchwerfen würde, dann würde er ja sozusagen da oben im Kuipergürtel bei Pluto landen. Und da muss er irgendwo herkommen. Deshalb einmal durchs Universum durch, so wie mein Hund ausführt und ihn laufen lässt auf der Hundewiese. So ist das eigentlich für diesen Meteoriten gedacht.
Nächste Überraschung. Vor einer historischen Fotoserie mit gigantischen Gletschern, die es längst nicht mehr gibt, stehen zwei große Gefriertruhen. Darin ein Kinderstuhl, zwei Vogelhäuschen, ein Mikrofon. Vereiste Zeichen unserer Zeit. Angesichts von Klimakatastrophe und Umweltzerstörung beschäftigen sich seit einigen Jahren viele Ausstellungen kritisch mit dem Thema Zukunft, mit der Zeit, die uns noch bleibt oder auch nicht. Kuratorin Brigitte Kölle interessierte in ihrem Projekt allerdings anderes.
Wenn man in die Zukunft schaut, künstlerisch, dann heißt es ja auch, dass man sich mit der Zeit beschäftigt. Und wie kann man eigentlich die Zeit überhaupt wahrnehmen? Wie kann man die fassen? Was ich so spannend finde bei der Ausstellung ist letztlich, dass es immer um diese Frage der Transformation auch von Prozessen geht. Es ist wirklich keine gewöhnliche Ausstellung, wie wir sie kennen. Es sind Bilder an der Wand und Fotografien an der Wand, sondern wir werden Teil von verschiedenen Prozessen.
Abgedreht, fremd, verrückt, verführerisch, ästhetisch schön. Auf den ersten Blick wähnt man sich angesichts der Installationen, der Vitrinen mit Meteoriten, der geschmolzenen und wieder erstarrten Metallzahnräder, die traurig über Mikrofonständern hängen, und einer Bilderwand des Künstlers Bogomir Ecker mit Zeichnungen und Fotografien von Gletschern und Tropfsteinhöhlen, wie in einer großen Wunderkammer. Zumal im Sockelgeschoss des Gebäudes Eckers Tropfsteinmaschine tatsächlich und unendlich langsam Tropfen produziert, die zu Boden fallen. In 500 Jahren soll ein 5 cm langer Stalagmit entstanden sein. Brigitte Kölle.
Das heißt, wir beobachten diesen Tropfen und zugleich werden wir in so eine Zeitreise katapultiert, nämlich die Überlegung 500 Jahre, da leben wir nicht mehr, was ist dann wohl mit dieser Tropfsteinmaschine, gibt es dieses Gebäude der Galerie der Gegenwart noch? Also es ist sozusagen diese Klammer zwischen der Gegenwart heute und der Zukunft und dieser Vorstellung von dem, was da wohl sein wird, darum geht es eigentlich in dieser Ausstellung.
Doch wie in einer guten Wunderkammer üblich, bricht auch hier hinter dem vermeintlich Schönen die Realität durch, in Form zahlreicher, oft drastischer Störmomente. Als Clou erweist sich dabei die offene Inszenierung, die verhindert, dass die Ausstellung eine rein thematische Ansammlung von Kunstwerken wird. Weite Blicke über die Ausstellungsfläche verbinden die Dinge miteinander, setzen sie in Bezug zueinander. So hängen in Bogomir Eckers Bilderwand zwischen betörend schönen Aufnahmen von Tropfsteinhöhlen auch welche vom Atommülllager Gorleben und zeigen, was der Mensch so mit der Natur anstellt, wenn er sich für ihren Herrn hält. Unweit von 40 Keramikschalen, in denen Wasser verdunstet und Kalkränder hinterlassen wird, zeigt eine Fotografie ein menschliches Skelett in der Wüste und in einem kleinen Film wird ein Eisblock von der Meeresbrandung aufgefressen. Plötzlich drängen Klimakatastrophe, Fluchtursachen, fehlende Zukunft in die Ausstellung, wirkt die offene Inszenierung fast wie eine Metapher für unser Dasein. Auf den ersten Blick und an der Oberfläche schön und verspielt, darunter aber lauert angesichts der herrschenden Verhältnisse das Grauen. Und das kann schon mal in Sarkasmus münden. So liegen in einer Vitrine exakt ausgerichtet 4 große Gelenkknochen und in ihrer Mitte eine eiserne Kanonenkugel, wie ein garstiges Bild menschlicher Selbstzerstörungswut, das höhnisch fragt: Zukunft? Welche Zukunft?
Bis zum 10. April in der Kunsthalle Hamburg Futura die Vermessung der Zeit. Die beschäftigt jetzt auch Ulrike Timm, denn sie hat nochmal die Zeitungsfeuilletons der Woche durchgeblättert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Was kommt auf uns zu? Die tränenlose Zwiebel zum Beispiel. Ab kommende Woche in Großbritannien erhältlich. Eine Zwiebel also, die man tränenlos zersäbeln kann. Aufgespießt hat das die Taz und die stellte dann: Gebt uns mehr optimierte Lebensmittel. Gleich eine Liste auf, was sie gerne verbessert hätte. Granatäpfel, nach deren Entkernung die Küche nicht mehr aussieht, als habe man ein Blutbad angerichtet. Schokolade mit lauter Vitaminen drin. Lautloses Kinopopcorn und Eis, das nicht schmilzt. Und während Während die Pressebeschauerin die zu optimierenden Lebensmittel durchgeht, wird ihr immer klarer, dass sie bei der nächsten Zwiebelkuchen-Zwiebelsäbel-Aktion unbedingt heulen möchte. Hemmungslos. Was geht an uns hoffentlich vorbei? Ein Parlamentspoet-Poetin, der die, so stellen es sich die Initiatoren vor, Störfaktorin sein könne, aber auch Brücken bauen und gesellschaftliche Risse heilen. Aha, so, guten Tag, ich bin hier Ihr Störfaktorin und werde jetzt reimen? Der Popmusiker Peter Licht jedenfalls hat schon mal eine hintersinnige Initiativbewerbung in der Süddeutschen Zeitung platziert. Gehaltsvorstellung 5.500 Euro, die Gitarre, die würde er aber mitbringen. Dafür bietet er verträglich Kritisches, aber auch Hymnen. Sprechen wir von Schönheit, von Tanzen, Küssen und Lieben. Dazu braucht auch die Politik eine Sprache. Ich als Parlamentssänger des Deutschen Bundestages werde diese entwickeln und der Gesellschaft schenken. Meinen Arbeitstag stelle ich mir so vor, dass ich jeden Morgen erstmal in mein Parlamentssängerbüro gehe und mich besinne. Mit der Gitarre auf dem Rücken gehe ich dann im Reichstag von Büro zu Büro, klopfe an und frage die Abgeordneten, worüber sie heute ein Politlied haben wollen. Ich sammle die Wünsche und bündele sie zu partei- und fraktionsübergreifenden Themenliedern. Auch die Herstellung identitätsstiftender Ausschuss- oder Gremienlieder könnte ich mir vorstellen. Bravo Peter Licht in der Süddeutschen Zeitung und Verwunderung über Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, die das staatsdichterwünschende Autorentrio um Simone Buchholz schon empfing und nicht nur im Tagesspiegel so zitiert wurde. Ich unterstütze es, einen neuen diskursiven Raum zwischen Parlament und lebendiger Sprache zu öffnen. Auch beim dritten Lesen bleibt uns das Geheimnis dieses Satzes verschlossen, abgesehen davon, dass die lebendige Sprache im Bundestag ja wohl gesprochen werden soll. Das müssen die Abgeordneten nämlich wirklich selber hinkriegen. Ganz ohne parlamentspoetischen StörfaktorIn, BrückenbauerIn und RisseklebererIn. Hatte sich die Literatur aus dem jahrhundertelangen Dienst hoheitlich repräsentativer Aufgaben, Hofsänger, Hofnarr, nicht mühsam befreit? Und nun soll sie auf diesem Posten reinstalliert werden, wenn auch formal im Bereich der Legislative, nicht mehr bei der Exekutive angesiedelt, so wetterte Mack Reichwein in der Welt. Parlamentspoet? Wir sind ganz sicher, dafür hätte sich ein Großer wie Herbert Achternbusch nie hergegeben, trotz seiner berühmt gewordenen Weisheiten aller »Du hast keine Chance, aber nutze sie« oder »Nichts ist besser als gar nichts«. Der Poet, Filmemacher und Maler ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Etwas zeitlos Konsensfähiges hat Achternbusch nie erschaffen wollen. Seine urviechartig bajuwarischen Provokationen spalteten. Ein Universalgenie nannten ihn seine Bewunderer, ein Nestbeschmutzer seine Verächter, so Andreas Busche im Tagesspiegel. Die Hassliebe zu seinen Landsleuten habe der in einem Dorf im Bayerischen Wald geborene Künstler ab Mitte der 60er Jahre in über 40 Büchern, später noch in 28 Filmen und 20 Theaterstücken zum Ausdruck gebracht. Immer an der Grenze von Genie und Wahnsinn und frei nach dem Motto, wenn schon scheitern, dann gescheit. Gerhard Stadelmeier, der sich selbst wohl eher nicht zur ehrfürchtig zu ihm auflallenden Achternbusch-Gemeinde zählen würde, bescheinigte ihm in der Frankfurter Allgemeinen, es gab niemanden im literarischen Biotop der alten Bundesrepublik, der seinen Nabel derart ungeniert zum Mittelpunkt der Theater- und Filmwelt machte und das Grantige und Spontane als quasi privatreligiöse liturgische Kunstform zelebrierte. Überschrift des FAZ-Nachrufs auf Herbert Achternbusch, ein Comanche vom Bayernstamme Ego. Das hätte er vielleicht als Ehrentitel durchgehen lassen. Ich bin ein Samurai, das sagte der russische Theaterregisseur Kirill Serebrennikow der Zeit. Das Putin-Regime stellte ihn 4 Jahre unter Hausarrest, um die gesamte russische Kulturszene einzuschüchtern. Völlig überraschend durfte Serebrennikow nun ausreisen, um am Hamburger Thalia-Theater zu inszenieren. Ob man ihn nicht habe ausreisen lassen, um ihn letztlich loszuwerden, wie einst Wolf Biermann, das fragte die Zeit. Nun bedeutet Samurai im Japanischen wörtlich Diener, Beschützer. Und in diesem Sinne antwortet Serebrennikow, man will, dass ich nach Russland zurückkehre, also mache ich das. Ich finde es wichtig, sich an Gesetze und Regeln zu halten. Das schützt mich und es schützt die Menschen, die mir geholfen haben zu überleben und die auch diese Reise ermöglicht haben durch Unterschriften oder die richtigen Papiere. Vor diesen Menschen habe ich eine Verantwortung und die nehme ich ernst. Ich bin kein Rockstar, der seinen Fuß über die Grenze setzt und sagt »Fuck off«. Soweit Kirill Serebrennikov in der Zeit. Kurz noch dies. Ein sehr spezielles Berliner Museum gibt es nicht mehr. Es widmete sich vergessenen Künstlern und machte dabei manchen Fund. Die Schätze gehen jetzt an die Berlinische Galerie. Das beschert dem Tagesspiegel die Überschrift der Woche, die da lautet: Verborgenes Museum löst sich auf.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Ich wünsche gute Nacht.